Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Und heute sprechen wir über den Weg zum Rittertum. Vom Pagen zum Ritter.
Ja, und gleich vorweg, wenn man an Ritter denkt, haben viele sofort König Artus im Kopf. Der einfache Junge, der das Schwert aus dem Stein zieht und zum legendären Herrscher aufsteigt. Aber das ist natürlich eine Sage, ein Mythos. Die historische Realität sah völlig anders aus.
Die echte Ritterausbildung war kein plötzlicher Aufstieg, sondern ein langer, strukturierter Prozess. Und der begann überraschend früh, mit etwa 7 Jahren.
7 Jahre alt, das muss man sich mal vorstellen. In dem Alter wurden die Söhne adliger Familien als Pagen an andere Adelshöfe geschickt. Oft zu Verbündeten oder Verwandtenhäusern, aber durchaus auch zu Fremden.
Und das hatte handfeste Gründe. Die Familien wollten damit Netzwerke aufbauen und politische Bindungen stärken. Wenn dein Sohn am Hof eines anderen Adligen aufwächst, entsteht automatisch eine Loyalitätsverbindung zwischen den Häusern.
Interessant ist auch, die Hauptgründe waren Bündnispflege, Ausbildung und teils auch eine Art Geiselsicherung. Die Erziehung außerhalb des Elternhauses galt als nützlich, um am Hof Sitten und Pflichten zu lernen.
Das klingt erstmal hart, aber es war auch eine Art, wie nennt man das heute, eine strategische Investition in die Zukunft des Kindes. Der Page lernte an einem anderen Hof Dinge, die er zu Hause nie gelernt hätte.
Ja, und die Aufgaben eines Pagen waren
ziemlich vielfältig. Von wegen nur rumsitzen und zuschauen. Die mussten bei Tisch servieren, Botengänge erledigen und vor allem sich um die Pferde kümmern.
Genau, Pferdepflege war zentral, füttern, striegeln, das Zaumzeug in Ordnung halten. Ein Ritter ohne Pferd war kein Ritter. Also musste ein Page von Grund auf verstehen, wie man mit diesen Tieren umgeht.
Und dann natürlich die Rüstungspflege. Die ganzen Kettenhemden und später die Plattenrüstungen mussten geölt, von Rost befreit und repariert werden. Das war echte Handarbeit.
Was viele unterschätzen, die Pagen lernten auch höfische Etikette. Wie man sich bei Rufe benimmt, wie man mit Damen spricht, wie man sich korrekt verbeugt. Das war Teil des Gesamtpakets.
Manche Historiker vergleichen das mit einer Art Internat und Lehre kombiniert. Du lebst dort, du arbeitest dort, du lernst dort. Alles unter einem Dach.
Das ist ein guter Vergleich, wobei es natürlich informeller war als moderne Internate. Kein fester Stundenplan, sondern Learning by Doing. Der Page war ständig dabei und hat durch Beobachtung und praktische Arbeit gelernt.
Wie lange dauerte diese Phase eigentlich?
Die Pagenzeit ging typischerweise 5 bis 7 Jahre. Also von 7 bis etwa 14. Danach wurde man zum Knappen ernannt und einem konkreten Ritter zugeordnet.
7 Jahre, das ist eine lange Zeit. Und in der ganzen Zeit lebten diese Kinder fern von ihrer Familie?
Und sahen ihre Eltern oft über längere Zeit nicht. Je nach Entfernung waren Besuche schwierig, in manchen Fällen über Jahre. Man muss bedenken, Reisen im Mittelalter war aufwendig und teuer.
Wobei die Pagen natürlich nicht völlig auf sich allein gestellt waren. Sie wurden in den Haushalt integriert, fast wie Familienmitglieder. Die Burgherrin hatte oft eine Art Aufsichtsfunktion.
Richtig, und sie lernten auch nicht nur praktische Dinge. Je nach Zeit und Stand konnten Grundlagen in Lesen und Schreiben dazugehören. Manchmal Latein, Musik, auch Brettspiele wie Schach war aber nicht überall Standard. Ein Ritter sollte ja nicht nur kämpfen können.
Das Schachspiel war übrigens mehr als Zeitvertreib. Es galt als Training für strategisches Denken. Ein guter Ritter musste auch ein guter Taktiker sein.
Was ich faszinierend finde, diese Ausbildung war nicht nur militärisch. Es ging um die Formung eines kompletten Menschen nach dem ritterlichen Ideal. Tapferkeit, Treue, Großzügigkeit, Bescheidenheit.
Und das alles begann mit 7 Jahren. Diese Kinder wurden sehr früh aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen und in eine völlig neue Welt geworfen.
Das prägt natürlich. Aber für die damalige Zeit war das der übliche Weg in die Ritterschaft. Wer nicht als Page anfing, hatte es deutlich schwerer, war aber nicht völlig ausgeschlossen.
Es war also ein exklusiver Pfad für den Adel?
Im Wesentlichen ja. Es gab zwar Ausnahmen, besondere Tapferkeit auf dem Schlachtfeld konnte theoretisch auch Nichtadlige zum Ritter machen, aber der klassische Weg über Page und Knappe war dem Adel vorbehalten.
Das erklärt auch, warum das Rittertum so ein geschlossenes System war. Die Ausbildung selbst war schon ein Filter. Nur wer die richtigen Verbindungen hatte, kam überhaupt rein.
Und nur wer sich bewährte, kam weiter. Nicht jeder Page wurde automatisch Knappe und nicht jeder Knappe wurde Ritter. Es war ein langer Weg mit vielen Prüfungen.
Der erste Schritt auf diesem Weg war aber eben die Pagenzeit. 7 Jahre Grundausbildung in Gehorsam, Dienst und den Grundlagen dessen, was einen Ritter ausmacht.
Und diese Grundlagen waren entscheidend für alles, was danach kam. Die Knappenzeit, das eigentliche Kampftraining und schließlich der Ritterschlag selbst.
Mit etwa 14 Jahren war dann Schluss mit der Vorbereitungsphase. Ab da wurden aus den Pagen offiziell Knappen. Und das Training wurde richtig ernst.
Das war der Moment, wo die eigentliche militärische Ausbildung begann. Man kann das durchaus mit einer Rekrutenausbildung vergleichen. Körperliche Fitness, Kampftechniken, Ausdauer, alles wurde systematisch aufgebaut.
Und das Besondere war, vieles davon passierte direkt in der Rüstung. Die Knappen mussten nicht nur kämpfen lernen, sondern auch lernen, sich in der Rüstung zu bewegen, zu arbeiten, körperlich aktiv zu sein.
Das ist ein wichtiger Punkt. Man hat nicht erst am Ende der Ausbildung die Rüstung angelegt, sondern von Anfang an damit trainiert. Die Biografie des Ritters Boucicault, das Livre des Faits, beschreibt genau solche Übungen in voller Rüstung. Klettern, Springen, alles, was man bei Belagerungen brauchte.
Das klingt brutal. Stell dir vor, du kletterst eine Burgmauer hoch und du trägst dabei 20, 25 Kilo Metall am Körper.
Bei den Rüstungen ist es so, dass die
zwischen 20 und 30 Kilo wogen, die Kampfrüstungen. Und das Entscheidende war die Verteilung. Das Gewicht wurde geschickt über den ganzen Körper verteilt, viel davon auf Schultern und Hüfte, wodurch die Beweglichkeit erhalten blieb.
Das ist auch der Grund, warum der Mythos vom unbeweglichen Ritter einfach nicht stimmt. Diese Rüstungen waren maßgefertigt, saßen eng am Körper und verteilten das Gewicht gleichmäßig. Ritter konnten darin laufen, springen, sogar aufstehen, wenn sie gefallen waren.
Zum Vergleich, ein moderner Soldat trägt heute auch 30 Kilo und mehr, aber viel schlechter verteilt. Weste, Helm, Munition. Die mittelalterlichen Rüstungen waren da ergonomisch durchdachter.
Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man das im Reenactment nachstellt?
Es ist anders, als man denkt. Man merkt das Gewicht natürlich, aber es zieht einen nicht runter. Eher wie ein enger Anzug, der überall ein bisschen drückt. Nach einer Weile vergisst man es fast.
Das erklärt auch, warum die Knappen das Training von Anfang an in Rüstung absolvierten. Der Körper musste sich daran gewöhnen. Die Bewegungsabläufe mussten automatisch werden.
Neben dem Klettern gehörten auch schwere Gewichte zum Training. Steine heben, Heuballen schleppen. Alles, was Kraft und Ausdauer aufbaut.
Und das war nur ein Teil. Die Knappen lernten auch Reiten. Nicht unbedingt auf den teuersten Schlachtrössern, aber auf gut ausgebildeten Pferden. Da gab es diese sogenannte Quintaine, ein schwingendes Ziel, das man mit der Lanze treffen musste.
Und wenn man daneben traf oder zu langsam war, schwang das Ding zurück und hat einen vom Pferd geworfen.
Genau. Das war hartes, gefährliches Training. Verletzungen waren normal, manche Knappen haben die Ausbildung nicht überlebt.
Schwimmen, ringen, balancieren auf Baumstämmen, auch Bogenschießen, obwohl der Bogen als Waffe des einfachen Volkes galt. Und natürlich Schwertkampf und Lanzenreiten, das volle Programm. und alles über Jahre hinweg.
Die Knappenzeit dauerte typischerweise 6 bis 7 Jahre, von etwa 14 bis 20, 21. Das ist eine lange Zeit intensiven Trainings.
Wobei es nicht nur um körperliche Fähigkeiten ging. Die Knappen begleiteten ihre Ritter auch auf Reisen, in Schlachten, zu Turnieren. Sie lernten durch Beobachtung und praktische Erfahrung.
Der Knappe war praktisch der persönliche Assistent seines Ritters. Er half beim Anlegen der Rüstung, pflegte die Waffen, versorgte die Pferde. Aber er war eben auch dabei, wenn es ernst wurde.
Das war wahrscheinlich der beste Lerneffekt. Theorie ist eine Sache. Aber wenn du deinen Ritter in einer echten Schlacht siehst, verstehst du plötzlich, wofür das ganze Training gut ist.
Und was auf dem Spiel steht, wenn du versagst?
Die Verantwortung war enorm. Ein Knappe, der seinen Ritter im Kampf im Stich lässt, der die Ausrüstung nicht in Ordnung hält, das konnte tödliche Folgen haben.
Interessant ist auch die Jagd als Trainingsmethode. Das war nicht nur Zeitvertreib für den Adel. Pirschjagd und Falknerei schulten Ausdauer, Geduld, Koordination.
Und taktisches Denken. Bei einer Hetzjagd muss man das Gelände lesen, die Bewegungen des Wildes vorhersehen. Das sind genau die Fähigkeiten, die man später auf dem Schlachtfeld braucht.
Man merkt, wie durchdacht dieses Ausbildungssystem war. Nichts war Zufall. Jede Übung hatte einen Zweck, jede Fähigkeit baute auf der anderen auf.
Und am Ende dieser 6, 7 Jahre stand dann idealerweise ein junger Mann, der körperlich fit war, kämpfen konnte, reiten konnte, seine Ausrüstung beherrschte und mental auf die Verantwortung vorbereitet war.
Der nächste Schritt war dann die Schwertleite. Aber das ist ein eigenes Kapitel. Mit etwa 20, 21 Jahren stand dann der große Moment bevor. Die Schwertleite. All die Jahre der Vorbereitung, vom kleinen Pagen bis zum kampferprobten Knappen, führten zu diesem einen Tag.
Die Zeremonie war deutlich aufwendiger als das, was man oft in Filmen sieht. Da kniet jemand kurz hin, bekommt einen Schwertstreich auf die Schulter, fertig. Die historische Realität war viel komplexer.
Das begann schon am Vorabend. Der Knappe verbrachte die Nacht wachend und betend in der Kapelle, die sogenannte Vigil. Davor kam ein rituelles Bad, das nicht einfach Körperpflege war. Es symbolisierte die Reinigung von der Jugend, den Übergang in einen neuen Lebensabschnitt.
Danach wurde der Knappe in neue, edle Gewänder gekleidet. Zeitgenössische Quellen beschreiben funktionale Adelskleidung wie Tunika und Beinlinge, aber ohne besondere Farbsymbolik. Die oft zitierten Deutungen wie Weiß für Reinheit stammen aus dem 19. Jahrhundert.
Und dann kam der eigentliche Akt, die Schwertleite. Das Wort kommt von Schwertgurtung. Der zentrale Moment war, dass dem Knappen das Schwert umgegürtet wurde. Das war der symbolische Eintritt in den Stand der Wehrhaften.
Und der Ritterschlag selbst? Der Name klingt ja ziemlich direkt.
Der war auch direkt gemeint. Der Lehnsherr oder Monarch gab dem Knappen einen echten Schlag. Mit der flachen Hand auf die Schulter oder die Wange. Manchmal auch mit der flachen Schwertklinge. Es gab wohl verschiedene Formeln dazu, die je nach Region variierten. Eine bekannte lautet sinngemäß: besser Ritter als Knecht.
Das war also keine sanfte symbolische Geste. Das war ein echter, spürbarer Schlag.
Es sollte der letzte unerwiderte Hieb im Leben des neuen Ritters sein. Symbolisch gesehen, denn der Knappe war ja bereits freien Standes. Danach wurden ihm die Sporen angelegt.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Das eigentliche Standeszeichen. Goldene Sporen galten als Rittersymbol. Besonders bekannt sind die Ritter vom goldenen Sporn. Das war eine kaiserliche Auszeichnung. Die Tragepraxis war aber regional unterschiedlich.
Genau, jeder erkannte sofort den Status. Dann folgte der Schwertsegen durch einen Geistlichen und schließlich das Festmahl mit Turnieren und Geschenken.
Was mich beeindruckt, die jungen Ritter hatten zu diesem Zeitpunkt nicht nur Kampftraining hinter sich. Viele lernten auch Grundzüge der Verwaltung, wobei Lesen und Schreiben je nach Zeit und Rang unterschiedlich verbreitet waren.
Das war auch nötig, denn als Ritter übernahm man
enorme Verantwortung. Nicht nur auf dem Schlachtfeld, oder?
Richtig. Ein Ritter war Verwalter seiner Ländereien, er sprach Recht über seine Untertanen, musste Steuern erheben, Konflikte schlichten. Das erforderte, wie sagt man heute, diplomatisches Fingerspitzengefühl.
Und gleichzeitig brachte der neue Status echte Gefahren mit sich. Ritter waren in Schlachten bevorzugte Ziele. Wer den gegnerischen Ritter ausschaltete, schwächte die gesamte Einheit.
Nicht nur das, ein gefangener Ritter war wertvoll, Lösegeld. Also wurde man entweder gezielt getötet oder gezielt gefangen genommen. Beides keine angenehmen Optionen.
Das heißt, der hohe Status kam mit einem direkten Risiko für Leib und Leben.
Die Ritter kämpften in vorderster Linie, trugen die teuerste Ausrüstung, waren die offensichtlichsten Ziele. Prestige hatte seinen Preis.
Das wird in der romantisierten Darstellung oft vergessen. Wir sehen den Glanz, die Rüstung, die Ehre. Aber dahinter stand echte Gefahr.
Und diese Pflichten hörten nie auf. Neben dem ständigen Militärdienst für den Lehnsherrn und der Repräsentation bei Hofe kamen ja die schon erwähnten administrativen Aufgaben dazu. Ein Ritter hatte praktisch
keine Freizeit im modernen Sinne.
Man war ständig im Dienst, entweder beim Lehnsherrn, auf den eigenen Gütern oder unterwegs zu Turnieren und diplomatischen Missionen.
Gab es Ritter, die das ablehnten? Die sagten, nein danke, ich bleib lieber Knappe?
Tatsächlich ja, besonders im späteren Mittelalter. Und das hat interessante Gründe, die wir uns noch anschauen sollten.
Im späten Mittelalter passierte etwas Überraschendes. Manche Adlige lehnten die Ritterwürde schlichtweg ab. Nach all den Jahren Ausbildung, nach dem ganzen Aufwand, sie sagten nein.
Und der Grund war überraschend pragmatisch. Es ging ums Geld. Mit dem Ritterstatus kamen erhebliche finanzielle Verpflichtungen.
Lehnspflichten, Heeresfolge, verschiedene Abgaben an den Lehnsherrn plus die Pflicht zur teuren Ausrüstung. Eine vollständige Ritterausrüstung, Rüstung, Waffen, Streitross, kostete ein Vermögen. Und diese Kosten trugen die Ritter selbst.
Dazu kam die Instandhaltung. Rüstungen mussten gepflegt werden, Pferde versorgt, Waffen ersetzt. Das summierte sich über die Jahre.
Manche rechneten sich das durch und kamen zu dem Schluss, es lohnt sich nicht. Lieber Knappe bleiben oder den Titel gar nicht erst annehmen.
Eine interessante Alternative war, Söldner zu bezahlen. Statt selbst zu kämpfen, stellte man Berufssoldaten ein. Das war oft günstiger als die eigene Ausrüstung.
Und weniger gefährlich. Man blieb zu Hause, statt auf dem Schlachtfeld.
Die Zahl der kampforientierten Ritter ging zurück. Gleichzeitig wuchsen die Söldnerheere. Der Übergang zum Berufssoldatentum begann.
Was das für das Bild vom edlen Ritter bedeutet, ist ziemlich ernüchternd. Wir romantisieren das Rittertum, aber am Ende war es auch eine wirtschaftliche Entscheidung.
Das Prestige war real, die Privilegien waren real, aber die Kosten waren es eben auch. Und manche zogen die Bilanz und sagten, der Titel ist es mir nicht wert.
Das widerspricht dem Bild vom Ritter, der für Ehre und Ruhm lebt. In der Realität waren viele sehr nüchtern. Sie wogen Kosten gegen Nutzen ab.
Die prächtigen Rüstungen, die Turniere, die höfische Gesellschaft – all das hatte seinen Preis. Und dieser Preis stieg im Laufe der Jahrhunderte immer weiter.
Gleichzeitig veränderte sich die Kriegsführung. Armbrüste, später Feuerwaffen, die schwere Reiterei verlor an Bedeutung. Die Investition in Ritterausrüstung wurde immer fragwürdiger.
Das Rittertum starb nicht über Nacht. Es wandelte sich langsam vom kriegerischen Stand zum Adelstitel. Die Funktion verschwand, Der Status blieb.
Wenn man das alles zusammenfasst, war der Weg zum Ritter
ein Lebenswerk. Vom siebenjährigen Pagen bis zum fertigen Ritter mit Anfang 20. 13, 14 Jahre Ausbildung.
Disziplin, körperliche Härte, Bildung, diplomatisches Geschick, Verwaltungskompetenz. Ein Ritter war weit mehr als nur ein Kämpfer.
Und am Ende stand man vor einer Entscheidung. All das auf sich nehmen mit allen Risiken und Kosten oder einen anderen Weg wählen.
Die meisten, die diesen Weg gingen, taten es bewusst. Sie wussten, worauf sie sich einließen. Und für viele war es trotz allem erstrebenswert.
Es öffnete Türen, die sonst verschlossen blieben. Politischer Einfluss, gesellschaftliche Stellung, die Chance auf Landbesitz. Das Rittertum war ein Sprungbrett.
Was bleibt, ist Respekt vor diesem Ausbildungsweg. Von der Kindheit an auf ein Ziel hinzuarbeiten, körperlich und geistig alles zu geben, das verdient Anerkennung.
Auch wenn die Realität weniger glamourös war, als die Legenden es erzählen.
Die Legenden haben ihren Platz. Aber die Geschichte dahinter ist mindestens genauso faszinierend.
Und damit sind wir am Ende unserer Reise vom Pagen zum Ritter angelangt. Wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen.
Wenn euch das Thema interessiert hat, schaut gerne auf battlemerchant.com vorbei. Im Blog findet ihr noch viele weitere Artikel zu Geschichte, Mittelalter und allem, was dazugehört.
Bis zur nächsten Episode. Macht's gut.
Tschüss.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.